Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Papa, glaub mir, Thomas Franke über den Versuch, Putins Propaganda als solche aufzudecken. Wie sich die Propagandamauer durchbrechen lässt, diese Frage möchte ich jetzt im Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen noch vertiefen. Er lehrt an der Uni Tübingen. Demnächst erscheint sein neues Buch Digital Fever – Taming the Big Business of Desinformation. Es geht also um die Zähmung des großen Geschäfts der Desinformation. Guten Abend, Herr Pörksen.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Ich würde gerne noch mal anknüpfen an den gerade gehörten Beitrag. Hat Mischa Kazurin den richtigen Weg gefunden, um Propaganda zu dekouvrieren?
Aus meiner Sicht ja. Der Fall ist ja auch deshalb so interessant und nebenbei bemerkt auch so berührend. Ich habe ja auch mit ihm gesprochen und ein Interview geführt, weil einerseits lässt sich das Ganze lesen oder verstehen als ein Lehrstück über die Macht der Desinformation. Der eigene Vater, der einem nicht glaubt, obwohl man doch Augenzeuge des Kriegsgeschehens in der Ukraine ist und der Vater ebenso ganz offensichtlich Opfer der Propaganda. Aber eben auf den zweiten Blick ist das auch eine Geschichte und ein Miteinander, das von der Kunst des Redens und der gelingenden Überzeugung handelt, in einer hochgradig schwierigen, von Propaganda, Bildern deformierten Situation. Und woran liegt das? Das liegt zum einen aus meiner Sicht daran, dass Mischa Kazurin etwas sehr Wichtiges verstanden und umgesetzt hat. Zuerst die Klärung des Kommunikationsklimas, erst eine öffnende Wertschätzung, eine Basis bereiten, in der überhaupt etwas gesagt werden kann.
Die Liebe, dann, sagt er.
Ja, und Liebe ist ja natürlich in dem Sinne eine Metapher für diese oder ein Bild für diese öffnende Wertschätzung. Also wir würden das in der Kommunikationswissenschaft dann sofort mit Paul Watzlawick durchbuchstabieren und so sagen. Also der Beziehungsaspekt steht vor dem Inhaltsaspekt. Damit überhaupt etwas von wirklich Durchdringendes gesagt werden kann, muss die Beziehung stabil sein. Und das hat er verstanden und umgesetzt und erzählt dann berührende, anfassbare, verständliche Geschichten. Und man merkt in den Gesprächen, die er ja auch dokumentiert hat mit seinem Vater, wie dieses Propagandabild auf einmal Risse bekommen hat. Und mich selbst hat diese Geschichte von ihm so umgetrieben oder beschäftigt, weil sie eben von der Kunst des Miteinanderredens handelt. Und wir erleben es ja selbst auch bei ganz anderen Themen. Das Miteinanderreden wird schwieriger, es wird wichtiger und es muss vor dem Hintergrund, der sich dramatisch verschärfenden Krisenlagen, denken Sie an die verstolperte Impfdebatte zurück, muss effektiver werden.
Die Wahrheit beginnt zu zweit, haben Sie das genannt. Das wäre ja geradezu eine Zeitenwende in der Kommunikation, wenn Subjektivierung zu Objektivität führt.
Naja, ich würde sagen, die Wahrheit beginnt zu zweit. Das ist nebenbei bemerkt eine Formel, die auf Hannah Arendt und Friedrich Nietzsche zurückgeht. Das ist eigentlich die grunddialogische Haltung. Also der Dialog ist ja idealerweise so etwas wie ein Tanz des Denkens. Beide bewegen sich, man braucht den anderen, man erspürt den gemeinsamen nächsten Schritt. Und aus den beiden Positionen entsteht etwas Drittes, Höheres. Aber ich würde gar nicht so sagen, dass es hier um einen wirklichen Dialog geht, eher um ein Überzeugungsgespräch. Und das Interessante ist und aus meiner Sicht das Lehrreiche an Mischa Kazurins Experiment, dass man sieht, wie wichtig die Autorität des Botschafters ist. Er ist ja in besonderer Weise glaubwürdig, eben dann doch als Sohn, eben als jemand, der die Chatprotokolle der Mutter, der Ex-Frau seines Vaters nun mitschicken kann. Und diese Botschafterautorität, die lässt sich überhaupt nicht überschätzen. Wenn wir an die verstolperte Impfdebatte bei uns zurückdenken, da hat man ja genau dies versäumt, also Menschen zu erreichen, die in ihren eigenen Selbstbestätigungsmilieus leben und die sich womöglich nur durch eben die Influencer des eigenen Milieus wieder auch irritieren lassen oder herausholen lassen aus ihrer unter Umständen fatalen oder auch für andere gefährlichen Weltsicht. Mhm.
Ich habe gestern von dem amerikanischen Studenten Justin Peden gelesen, der auch versucht, Lügen über den Krieg aufzudecken. Seine Recherchen in Social-Media-Kanälen, die sind gerade eine wichtige Quelle für Kriegsberichterstatter und für alle, die versuchen, dieses Kriegsgeschehen richtig einzuordnen. Herr Pörksen, vor welchen Herausforderungen stehen denn Beobachter, die keine Profi-Journalisten sind?
Na, sie stehen vor der Herausforderung, vor der eben auch Profi-Journalisten stehen, eben sich zu fragen, was stimmt und was nicht. Das ist ja genau das Interessante, dass hier die handwerklichen Regeln einer Profession, nämlich des Journalismus, eigentlich zum Allgemeingut werden müssten, so könnte man sagen. Also prüfe deine Quellen, habe überhaupt mehrere Quellen, sei in der Lage, Quellen richtig einzuschätzen, mache ein Ereignis nicht größer als es ist, orientiere dich an Relevanz und Proportionalität, sei skeptisch auch im Umgang mit eigenen Urteilen und Vorurteilen, höre immer auch die andere Seite, so man denn nicht weiß, wie man hier sagen muss, dass sie selbst sozusagen Propagandainstanz ist. All das sind ja Regeln des guten Journalismus und aus meiner Sicht, eine These, mit der ich schon länger herumziehe, aus meiner Sicht ist ja das Interessante unserer gegenwärtig laufenden Medienrevolution, dass diese Regeln und Maximen des guten Journalismus, des ideal gedachten Journalismus zu einem Element der Allgemeinbildung werden müssten, werden sollten. Also wir haben hier eine praktisch erprobte Kommunikationsethik für die aktuell laufende Medienrevolution, so würde ich sagen.
Das Handwerk, das man heute im Netz braucht, das nennt man Open Source Intelligence. Das bedeutet die Fähigkeit, also öffentlich zugängliche Quellen zu analysieren, Fakten von Fiktionen oder Lügen zu trennen. Wie kann man jetzt solchen Wühlern, nenne ich sie mal, im Netz, wie dem beschriebenen Studenten, der die Social-Media-Kanäle durchackert, wie kann man denen trauen? Woher weiß ich, ob die glaubwürdig sind?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, es ist alternativlos so etwas wie ein Grundvertrauen denen entgegenzubringen, die man schon seit längerem beobachtet, von deren Seriosität man weiß, von deren Unvoreingenommenheit man überzeugt ist. Denn die Möglichkeit der privaten, persönlichen Authentizitätskontrolle, die gehen ja gegen Null. Also so etwas wie eine Art Meta-Vertrauen oder das Vertrauen in die Seriosität des Informanten, die scheint mir wichtig. Die basiert auf der Kenntnis der Person, auf der Kenntnis des Mediums, aus der Auseinandersetzung mit dem Kontext. Sonst, wie wollte man anders einschätzungsfähig sein?
Sie haben in einem Interview gesagt, die Implosion des putinschen Propagandagebäudes, die sei unvermeidbar. Warum sind Sie so sicher? Was könnte das für Folgen haben?
Ich beschäftige mich ja seit vielen Jahren mit Formen des digitalen Kontrollverlusts oder des Kontrollverlusts unter digital vernetzten Bedingungen. Und wir erleben ja im Moment in Russland ein furchtbares Menschen- und Medienexperiment. Also kann man ein Riesenvolk, gut 144 Millionen Menschen, informationell einsperren? Kann man sie in die informationelle Isolation treiben mit Mediengesetzen, sogenannten Anti-Fake-News-Gesetzen, massiver Einschüchterung, mit nackter Brutalität, mit der Vertreibung, mit dem Verbot des unabhängigen Journalismus. Und gleichzeitig sind ja die unterschiedlichsten Messenger-Dienste und Initiativen nach wie vor sehr aktiv. Und ich glaube, dass diese Form der informationellen Isolation, und das ist ganz klar eine Hypothese, eine zaghaft formulierte Hypothese, diese Form der informationellen Isolation lässt sich unter digital vernetzten Bedingungen nicht herstellen, auch weil ja die Zeichen der Krise in Russland und die Zeichen des Krieges, der nicht so heißen darf, spürbarer, sichtbarer werden. Die Regale leeren sich, die Menschen kehren aus dem Krieg zurück, es gibt Verwundete, es gibt Tote, die Sanktionen schlagen in ganz anderer Gewichtigkeit durch. Wie will man einen solchen Einbruch des Realen auf Dauer weglügen, im eigenen Propagandagebäude gleichsam stillstellen, diese Irritation, die da entsteht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Szenario, das dann allerdings folgen könnte, ist die immer schärfere Drangsalierung von Protestierenden und so etwas wie ein grausames, bedrohliches Endspiel um die Macht im Kreml mit aus meiner Sicht unabsehbaren geopolitischen Folgen.
Folgen, die wir uns gar nicht vorstellen wollen, auch das taucht im Moment in Fernsehsendungen immer wieder auf, dass angekündigt wird, wir können uns vorstellen, dass das auch gerade für unsere älteren Zuschauer sehr schwierig ist, aber wir müssen drüber sprechen. Plötzlich wird in Talkshows wie gestern Abend bei Marietta Slomka im ZDF offen über die Angst vor Putin gesprochen. Das ist ja auch eine Form von Transparenz, von Ehrlichkeit, von Glaubwürdigkeit. Aber ist es sinnvoll, denn es spielt ja Putin auch in die Hände.
Nun, aber was wäre die Alternative? Also diese Szenarien liegen ja auf dem Tisch und es ist ja offensichtlich, dass auch die verschiedensten Putin-Experten sich nur sicher sind, dass die Situation aktuell einigermaßen unberechenbar ist. Aus meiner Sicht heißt das für Journalistinnen und Journalisten eben maximal transparent mit dieser Verunsicherung umzugehen, sie sichtbar zu machen, also nicht eine Souveränität erster Ordnung zu praktizieren, die immer die Simulation des Bescheidwissens bedeutet, sondern eher eine Souveränität höherer Ordnung, die auch mit der eigenen Unwissenheit, mit den eigenen Fragen sich in die öffentliche Arena hineinbewegt. Natürlich kann so etwas verunsichern, aber was wäre die Alternative? Die Simulation von Bescheidwissen, die Simulation von Antworten, die man vielleicht gar nicht hat.
Ja, und zugleich kann natürlich ohnehin verunsicherte Leute, dieser auch inzwischen übliche Zusatz, den auch wir sagen, die Nachrichtenlage lässt sich nicht unabhängig prüfen, doppelt verunsichern.
Das kann so sein, aber es ist ja auch ein Stück gelebter und praktizierter Transparenz. Sehen Sie, aus meiner Sicht kommt es ohnehin unter den gegenwärtigen Medienbedingungen darauf an, nicht nur, wenn Sie so wollen, klassisches Gatekeeping zu betreiben, also Informationen auszuwählen, zu gewichten, zu verifizieren, das ist die Normalität der Profession, sondern auch etwas zu betreiben, was man Gate Reporting nennen könnte, also einen Bericht darüber zu liefern, so eine Art Beipackzettel zum Informationsgebrauch, einen Bericht darüber zu liefern, wie hat man ausgewählt, was man ausgewählt hat und warum hat man auf diese Weise ausgewählt und gewichtet. Das könnte aus meiner Sicht, auf lange Sicht, ein Beitrag des Journalismus zur Medienmündigkeit in der Breite der Gesellschaft sein.
Wie lässt sich Propaganda brechen? Wie lässt sich über Propaganda aufklären? Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen war das. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Pörksen.
Ich danke Ihnen auch.